Frisches aus der Grippskantine. Ein Podcast mit Marcel Hermsdorf
und Helena Charlotte Sieger.
Herzlich willkommen in der Grippskantine. Was darf es heute für dich sein?
Spinat mit Spiegelei, dein Lieblingsessen.
Und dein Wunsch ist uns Befehl. Hier, bitteschön.
Oh. Dankeschön. Wow, das sieht aber richtig lecker aus.
Genial. Guten Morgen, Marcel.
Guten Morgen, Helena.
Wir haben einen neuen Gast in unserer Kantine.
Genau. Schauspielkollege und Bühnenmusiker Matthias Bernhold.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, lass es dir schmecken. Helena hat heute Morgen schon in der Küche gestanden,
Frischen
Spinat gekocht.
Natürlich, frischen Spinat.
Und Spiegeleier.
Und Spiegeleier.
Wie hast du sie am liebsten? Richtig gut durchgebraten.
Eigentlich genau so,
genauso.
Dass da nicht mehr viel glippert und so, sondern dass es irgendwie, genau, schön perfekt durch ist und ein bisschen knusprig.
Das habe ich gespürt.
Aber natürlich dann trotzdem einseitig. Das mag ich schon am liebsten so, wenn das noch, das Eigelb dann wirklich noch da ist. Darf ich jetzt wirklich einfach so essen?
Ja, natürlich, bitte. Klar.
Okay, also genau.
Es gibt nämlich einfach wirklich entgegen, was ganz viele Menschen glauben, wirklich tatsächlich Essen hier.
Ja.
Ja, ich kann es bestätigen. Ich habe es auch fast nicht geglaubt, als mir davon erzählt wurde. Aber jetzt, ich bestätige, es ist so. Es ist wirklich Essen da.
Und Salz und Pfeffer ist auch noch da. Ich habe den Spinat nicht nochmal probiert. Keine Ahnung, wie das schmeckt. Ich hatte keine Zeit heute Morgen. So, Marcel, Schlacken. Während Schlacken. Matthias Schlacken. Isst, kannst du ja ihn mal kurz vorstellen.
Ja, Matthias, ich traue mich jetzt gar nicht, dir Fragen zu stellen, weil du so beherzt isst, aber probier einfach ab und zu.
Auf jeden Fall, wenn ich mit vollem Mund sprechen darf, dann ist das
ja
kein Problem. Natürlich.
Uns stört das nicht.
Meine Oma hatte immer was dagegen, aber mache ich jetzt natürlich.
Ja.
Gerne.
Für euch, gerne.
Wo begann denn dein Leben? Wo bist du aufgewachsen? Wo bist du geboren? Wo
In
kommst
Hamburg.
Du her? In Hamburg?
Mhm.
Oh, unser erster Gast aus Hamburg.
Ist das so?
Ja, ansonsten
Wahnsinn.
Kommen alle aus Berlin.
Stimmt,
oder
es kommen immer alle aus Berlin oder aus dem Westen.
Oder ganz weit aus dem Westen, aber so im Norden. Hamburg, sehr schön. Und jetzt mache ich einen kleinen Sprung. Ich habe ein bisschen recherchiert auf den Seiten, auf denen du vertreten bist. Du kannst 5 Sprachen sprechen. Wie kommt es dazu?
Gut, da steht aber meistens auch so Kenntnisse oder ne, so. Und notfalls kann ich da irgendwie vielleicht was, irgendwie einen Satz anbieten oder so. Das sind ja immer so Aussagen, die dann wichtig sind für so Synchronjobs oder so, ob man einen Satz vielleicht irgendwie auf Portugiesisch hinkriegt oder so.
Genau, Portugiesisch genau, stand drauf.
Das hat damit zu tun, dass ich da früher auf dem Urlaub war und dann kann ich sozusagen also
Essen bestellen, klappt ganz gut.
Essen bestellen und so weiter und weiß ein bisschen, wie die Sprache so klingt. Was dafür natürlich wieder wichtig ist, ob man das wirklich im Ohr hat. Das ist manchmal wichtiger, dass man das hat, als dass man wirklich jetzt fließend sprechen kann.
Mhm. So, ne?
Weil die Sätze sind ja meistens da. So. Oder ob man dann so ein Kolorit hinkriegt oder so.
Und was sind die anderen Sprachen neben Portugiesisch und Deutsch und Englisch, nehme ich mal an?
Ja, Englisch, klar. Französisch, Spanisch und Schweizerdeutsch.
Krass.
Bist du deinem Studium in Hamburg geblieben oder was waren deine nächsten Stationen nach Hamburg, nach deiner
Als ich
Kindheit?
12 war, sind meine Eltern nach Basel gezogen, in die Schweiz. Da bin ich mitgekommen. Und dann habe ich da 3 Jahre gelebt, bevor ich wieder zurück nach Hamburg gegangen bin.
Aber dann bist du irgendwann wieder zurück in die Schweiz.
Dann bin ich wieder in die Schweiz, genau.
Weil du dort
das
studiert
hat sich
hast.
Irgendwie bedingt, weil genau, als es dann um die Schauspielschulauswahl ging, wo bewirbt man sich überhaupt, wo versucht man es überhaupt so? Da, also habe ich zum Beispiel Zürich oder Bern nicht ausgeschlossen, weil ich irgendwie die Schweiz kannte und das irgendwie auch schön fand da. Und deswegen habe ich mich auch dort beworben. Dass es dann da geklappt hat, ist vielleicht ein Zufall, das weiß ich nicht. Aber so war es. Da hat es geklappt, hat es mir super gefallen und dann bin ich da hingegangen.
Aber es ist doch auch schweineteuer dort, oder?
Ja.
Hat sich da dein Geldbeutel auch drüber gefreut?
Mhm. Hat sich gefreut, weil ich mich dann wahnsinnig um ihn gekümmert habe. Und
konntest du nebenbei arbeiten?
Ich habe ein bisschen gejobbt, aber ich habe auch die Möglichkeit bekommen, dort zu studieren.
Okay.
Das, also, ja, da, aus dem Grund habe ich da nie vorgesprochen in der Schweiz, weil ich so dachte,
Kostengründe.
Gar keine Lust, mich um sowas zu kümmern.
Ja.
So, ich will mein Studium machen und das war's. Ich hätte es bestimmt irgendwie hingekriegt, aber Österreich ist ja auch nicht gerade günstig.
Ich wollte gerade sagen, ehrlich gesagt, also so für einen Studenten ist ja eigentlich jede Stadt teuer dann. Ja. Also so sich das irgendwie. Ja. Wir haben eine Zeit lang gab es einen Job, den wir uns geteilt haben. Es gab mehrere, die aus Deutschland kamen in dem Studium und da gab es so einen Zeitungsverkaufsjob. Man konnte die NZZ verkaufen, die Neue Zürcher Zeitung. Aber man durfte als Deutscher da nicht arbeiten. Das war eigentlich nicht erlaubt. Und dann haben wir uns, man musste immer so eine Mütze aufsetzen und dann nachts durch die Kneipen gehen und die Zeitung hochhalten und NZZ sagen. Und das haben wir uns dann immer gegenseitig geübt und abgefragt, irgendwie, dass das möglichst nicht deutsch klang. Dieser Ruf, NZZ, NZZ. So.
Rollenstudium, Zeitungsverkäufer.
Genau, das war sozusagen ein bisschen unsichtbares Theater, was wir dann versucht haben. Genau, und haben uns diesen Job dann immer so geteilt. So, eine Möglichkeit, ein bisschen Geld zu verdienen.
Du hast 1992 abgeschlossen, dein Studium. Und wenn ich dann recherchiert habe in deinen Vitas, dann...
Heißt das nicht Vitae?
Vitae? Dann klingt es einfach nur Latein.
Vitum.
Vitums. Dann beginnt deine Schauspiellaufbahn oft erst 2010. Also mit Einträgen. Warum?
Aha. Okay. Verstehe. Das ist...
ist ein Fehler.
Das ist merkwürdig. Weil die beginnt natürlich eigentlich wirklich weit davor, nämlich 1992. wahrscheinlich fängt die jetzt oft da erst an, weil ich seit 2010 professionell Theatermusik mache. Und davor habe ich halt 20 Jahre im Wesentlichen Schauspiel gemacht. Und seitdem mache ich Theatermusik und das mache ich jetzt halt hauptsächlich. Und weil das immer mehr das Ding wurde, glaube ich, ist die Zeit davor ein bisschen in den Nebel geraten. Aber auch, weil es irgendwie auch schon alles so ewig ist und so. Und irgendwann ist das natürlich irgendwie wichtiger, das Relevante so reinzuschreiben. Deswegen glaube ich, ist das jetzt so, genau.
Was waren denn deine ersten Stationen?
Also das erste Festengagement, was ich gemacht habe, war in Hamburg nach dem Studium. Am Schauspielhaus, da bin ich hingegangen und habe die ersten 4 Jahre dort verbracht. Da war ich ziemlich glücklich, weil ich auch ein bisschen das Gefühl hatte, ich muss wieder nach Hamburg aus familiären Gründen so. Und da passte das irgendwie ziemlich gut zusammen, die Chance an dieses tolle Theater zu kommen, wo ich auch wahnsinnig Stress hatte als Student, dass ich womöglich kein gutes Engagement kriege und dafür dann, weiß ich nicht, mich selbst bestrafen muss oder so. Keine Ahnung, das war auf jeden Fall so ganz, ganz furchtbar wichtig. Genau, deswegen war das eine wahnsinnig ideale erste Station für mich so. Mhm. Und war auch toll. So.
Ja, das ist so mein Traumtheater nach Grips. Also es ist wirklich, also ein Haus in Deutschland, wo ich mir vorstellen kann, auch in die Stadt zu ziehen und so weiter, ist tatsächlich das Schauspielhaus Hamburg. Das finde ich aber richtig cool.
Hast du da was gesehen, was dich...
Ich habe, vorgesprochen habe in Hamburg damals, habe ich bei einer Freundin übernachtet und wir haben dann gesehen, es läuft Onkel Vanya. Und dann war so, oh geil, Onkel Vanya mit Charlie Hübner, mega cool, mit Dina Beckmann, mit allen. Gucken wir uns an und haben wir gesehen, es gibt danach noch so eine Late-Night-Vorstellung in dieser kleinen Spielstätte von Rocco D'Arso von René Polesch mit Martin Wuttke und allen möglichen anderen Leuten, Christoph Luser und Co. Und dann haben wir tatsächlich uns Onkel Vanya angeschaut und sind danach während dem Applaus runtergerannt in die andere Spielstätte und haben uns das andere Stück direkt danach nochmal angeschaut. Und es war so großartig, beides. Ich war ganz begeistert und dann saßen wir bei Rocco D'Arso auch so ganz am Rand irgendwie auf so Restplätzen und es war großartig. Und dann war ich vor 2 Jahren nochmal in Hamburg und habe mir nur Stücke da angeschaut. Habe mir Lazarus, das David Bowie Musical angeschaut und Stadt der Blinden und ich bin da ein großer, großer Fan von diesem Theater. Ich finde es super, super schön. Ich finde es total interessant, was die machen. Geile Leute im Ensemble. Das ist fett irgendwie.
Cool. Das hat sich ja seitdem wahrscheinlich einmal komplett ausgetauscht. So.
Also, kann gut sein. Kann gut sein, aber das fand ich irgendwie, das ist, ich finde aber auch Hamburg einfach so neben Berlin eigentlich die einzig erträgliche Stadt zum Leben, glaube ich.
Tolle Stadt, ja.
Ja. Finde ich, bin ich echt gern da.
Mich hatte ja damals eine Inszenierung vom Thalia Theater geprägt, weshalb ich dann unbedingt Schauspiel studieren wollte, nämlich die legendäre Romeo und Julia Inszenierung von Jette Stecke. Genau.
Mit Mirko Kreibig.
Die habe ich in einem Gastspiel, hast du die gesehen, Matthias?
Leider nein, nein.
Nein. Oh, mit Soap and Skin auf der Bühne. Mhm. Boah, das war so toll. Die hat mich richtig verzaubert. Deswegen war ich eher so der Thalia-Mensch und dachte, ich will irgendwann mal ins Thalia-Theater. Naja, man kann ja träumen.
Man kann ja träumen.
Aber ich hab auch so eine legendäre Thalia-Theater-Inszenierung tatsächlich. Das war eine Jürgen-Flimm-Inszenierung, Platonow. Ich glaube, das war Ende der 80er, 88 oder so. Oder 89, weiß nicht genau.
Ja.
Das war so ein Ding, wo ich gedacht habe, dass... Also wenn es das gibt, dann muss man dahin. So.
Ja, ich bin Jette Steckel, habe ich leider dann zu viele Sachen gesehen, die mich dann nicht so begeistert haben.
Ist das so? Ja.
Woraufhin ich dann auch rückblickend auf die Romeo und Julia Inszenierung nicht so verträumt zurückschauen kann, weil ich einfach ganz viele andere Sachen gesehen habe, die ich persönlich jetzt nicht so super fand. Aber naja. Jeder wie er mag, ne?
Jeder wie er mag.
Du hattest dann Engagements überall in Deutschland, in Erlangen, in Oldenburg, in Mannheim, in Braunschweig. Und gerade und auch während Kai und Opa, als wir das geprobt haben, weil da hast du ja auch die Bühnenmusik gemacht und auch einen ganz tollen General gespielt, warst du ja auch in Dresden. Mhm. Und da wurdest du ja auch entdeckt vom Gripstheater.
Nee, das war Leipzig.
Das war Leipzig. Genau. Leipzig, Dresden, alle wunderschöne Städte. Aber.
Ja, aber doch, es gibt ein paar Unterschiede, ganz wesentlich. Nee, das war Leipzig einfach, da war ich gerade in Leipzig. Genau, Jan hat mich gesehen, der Bühnenbildner hier, hat mich gesehen in der Hamlet-Premiere. Genau, da habe ich Musik gemacht und auch war live dabei so und habe die Schauspielertruppe gespielt, allerdings alleine. War halt nur noch einer.
Oh, wow.
Da kam der Kontakt zum Gripstheater zustande.
Ah. Für Kai zieht den Krieg, war das seine erste Produktion?
Genau. Der hat dann gleich am Premierenabend gefragt, darf ich dich fragen, weil es geht irgendwie, muss jetzt schnell gehen und so. Und
morgen geht's los.
Irgendwie weiter. Genau, das war so eine Woche später, so musste es losgehen. Ja. Also es war tatsächlich so. Ganz kurz. Und ein Mega-Glück, dass das so genau reinpasste und so zwischen zwei Sachen und so.
Und dann gleich weiter für Himmel, Erde und Luft und Meer. Wie kam das dann? Also auch...
Na, wir haben alle gesagt, dass Matthias so toll ist.
Ja,
und dass wir ihn ganz, ganz gerne immer dabei haben würden.
Aus meiner Perspektive war es so, dass irgendwann der... Tobias, der Dramaturg, angerufen hat. Tobias hat auch Kai gemacht und dann gefragt hat, ob ich nochmal machen würde. So, ne? Also nochmal mitmachen würde. Und so. Genau, auf jeden Fall. Und da war es eigentlich so ähnlich. Probenstart allerdings schon in zwei Wochen und so. Und dann ist es nicht ganz so glatt gegangen, weil ich noch eben diesmal in Dresden arbeiten musste. Und deswegen bin ich jetzt drei Wochen zu spät, so oder zweieinhalb oder so. Aber zugestoßen.
Bist du da im Theater der jungen Generation?
Mhm.
Da ist ein Kollege von mir aus meiner Schauspielschule, ist da auch am Ensemble.
Wer ist denn das?
Der Stefan. Kennst du den?
Stefan wie weiter?
Guck.
Nee, ist mir nicht.
Oh, also das wäre jetzt sehr lustig.
Also ich weiß, dass es ihn gibt, aber wir sind uns jetzt in der Produktion nicht begegnet.
Der ist ganz fantastisch. Verrückt, wie ist es denn passiert, dass du dich immer mehr von dem reinen Schauspiel entfernt hast und jetzt fast nur noch Bühnenmusik machst? Also natürlich darfst du auch ab und zu mal über die Bühne hüpfen und was hatten wir als Spruch bei Kai und Opa? Musiker mit Sprechanteil oder so?
Stimmt, das war aus so einer Kritik in Hamlet, der Musikbeauftragte mit Sprechanteil.
Genau. Warst du schon immer musikaffin oder?
Auf jeden Fall. Also die hat irgendwie immer mitgespielt und ich habe das mehr und mehr so nachgezogen. Ich hatte immer die Sehnsucht sehr stark, hatte immer das Gefühl, dass das zu kurz gekommen ist, dass ich das auch, ich konnte es auch nicht gut genug, was auch immer ich gemacht habe und so, um damit irgendwas anzufangen. Und deswegen habe ich da einfach mehr Zeit gelassen. Mhm. Und dann mit Anfang 40 war es dann soweit, dass ich gedacht habe, jetzt geht's. Habe mir tatsächlich nochmal richtig Zeit genommen und irgendwie 2-3 Jahre eigentlich hauptsächlich irgendwas geübt und mir beigebracht und beibringen lassen und so weiter. Und bin dann schrittweise rausgegangen damit, also so, dass ich dann das professionell anbieten konnte oder machen durfte und machen konnte und so. Und auch das Gefühl hatte, dass ich das, was ich machen will, auch umsetzen kann. So. Mhm.
Was war das erste Instrument, was du gelernt hast?
In meinem Leben oder was ich jetzt so ernsthaft jetzt...
Was ich dann zur Bühnenmusik... Also,
es war Gitarre.
War dann auch Gitarre,
genau.
Okay.
Ja.
Auch und Gitarre?
Naja.
In weder in Kai und Opa noch in Helm kommt irgendwas mit Gitarre vor.
Nee, aber in anderen Stücken ist es ja schon...
Aber so die Gitarre ist schon relativ... Das ist das Erste und das, womit ich mich am meisten beschäftigt habe in meinem Leben. Und Gesang, tatsächlich Gesang habe ich auch sehr viel geübt und sehr viel Unterricht genommen und so. Genau, das sind die beiden Sachen, auf denen ich irgendwie alles aufbaue. Ich habe mir jetzt im Weiteren so Klavier schaffe ich mir oder raufgeschafft sozusagen, dass ich irgendwie, weil das Klavier einfach ein viel zum Komponieren viel besseres Instrument ist, weil es übersichtlicher ist und man viel mehr auch Leuten zeigen kann, guck mal, so meine ich, wenn es um Lieder singen geht oder so oder beibringen von Melodien geht und so. Da ist das praktischer. Und mittlerweile spielt das Klavier eine große Rolle auch. So, dass ich habe zu Hause mir eins gekauft, ein gebrauchtes, mir zum Geburtstag geschenkt jetzt, im Januar. Und das ist sehr toll, weil bisher hatte ich ein E-Piano, auch ganz gut, aber das ist halt überhaupt, das inspiriert irgendwie nicht gleich. Mhm. Also so ein echtes Instrument ist dann einfach, da spricht viel mehr durch und das, da habe ich auch Glück gehabt. Sowohl ein guter Freund von mir, der Pianist ist, als auch der Klavierstimmer, waren beide ganz begeistert von diesem Klavier. Und da bin ich mega froh, dass ich das gefunden habe und bezahlen konnte und so. Das ist ganz, ganz toll. Deswegen ist das Klavier jetzt voll dabei und eigentlich so ein Kernstück geworden. So.
Wie viele Instrumente kannst du denn spielen? Und du bist ja dafür bekannt, also jetzt aus diesen zwei Produktionen, aus denen ich dich kenne, dass du auch ganz außergewöhnliche Instrumente spielst. Was man auch nachsehen kann in dem Video vom Krippstheater, in dem du auch interviewt wurdest.
Wollte ich sagen, da habe ich ja so ein paar Sachen vorgestellt, also sowohl analog als auch elektronisch. Also das Vielseitigkeit ist ein bisschen... Also wenn man eins nicht richtig gut kann, dann ist es sinnvoll, irgendwie vielseitig zu werden. So. Das steckt natürlich auch irgendwie dahinter. Ne? Also dass man irgendwann sagt, okay, aber damit kann ich auch was anfangen. Und Theatermusik ist ja meistens nicht definiert. Da ist ja immer klar, da gibt's erstmal das Stück, es gibt Vorstellungen von der Regie, aber irgendwo liegt der Klang dann meistens so im Ungewissen. Und da ist es natürlich einfach gut, wenn man viel Klangvorstellung hat. Und das ist das eine, dass man mehrere Instrumente vielleicht irgendwie einsetzen kann. Beherrschen kann man nicht viele Instrumente. Also das ist ja, ne, so ja. Als Instrumentalist bin ich nicht so weit unterwegs. Aber für einzelne Produktionen, wenn man merkt, der Klang geht in die Richtung, das wäre einfach toll, wenn da so eine Art von Musik entstünde. Und es niemanden im Ensemble gibt, der das zufällig gerade beherrscht, dann bringe ich mir auch gerne was bei. Und dann ist es tatsächlich mittlerweile so, dass es auch geht, dass man über die Probenzeit sich was so weit beibringen kann, dass man es für diese eine Sache dann auch einsetzen kann und dass es dann schön klingt. So, ne? Aber das ist immer eine Frage, in welche Richtung geht das? Also ich sag mal so, ein Streichinstrument mal kurz einzusetzen wie ein Cello oder so, was keine Bünde hat oder so, das ist eine größere Herausforderung als eben ein Klavierstück zu lernen oder auf einem Toy-Piano was zu machen, was einfach eine Vereinfachung ist und keine und das nicht schwerer macht. Oder von Gitarre auf Ukulele ist jetzt auch nicht so unmöglich, ne? Also so, weil die Ukulele ist irgendwie drin in der Gitarre. Es ist ja viel Umdenken, aber es ist nicht komplett was Neues lernen, so, ne? Oder mal eben eine Posaune lernen, das habe ich bisher auch nicht gemacht. Also das ist.
Was war denn das wildeste Instrument, was du mal lernen musstest oder wolltest oder dir raufschaffen konntest?
Das war tatsächlich auch ein Saiteninstrument, ne? Ich bin von einer Reise nach Aserbaidschan wiedergekommen mit einer aserbaidschanischen Tar. Und diese Tar, die war eine Herausforderung, die wollte ich unbedingt irgendwann, ich habe gesagt, ich bringe die mit, weil ich sie unbedingt auf einer Bühne einsetzen möchte. Und das ist so ein Instrument, was mehrere Doppelseiten hat und dann in dem, die Bünde sind halt aufgebaut wie orientalische Instrumente, Seiteninstrumente oft mit so einer, es gibt ja Vierteltöne und ganz andere Abstände und so, und das ist, ja, das war für mich schwer, mich da rein zu denken und so, und das war eine sehr große Herausforderung, die mega Spaß gemacht hat, und es hat stattgefunden, sagen wir mal so. Es war auf jeden Fall, hat es Vorstellungen gegeben, wo ich diese Tar live mit anderen Musikern zusammen so gespielt habe. Genau. Und in einem Theater zusammen. Ja.
Wenn ich jetzt mal den Blick hier so rüber schweifen lasse, dann sehe ich dort ein Instrument. Ist das ein zusammengebauter Strohhalm in einem Glas mit Wasser, oder was hat es damit auf sich? Und dann können wir vielleicht gleich zu dem Thema kommen, wie denn aktuell dein Konzept für Himmel, Erde, Luft und Meer ausschaut, wie dort der Entwicklungsprozess ausgeschaut hat und so weiter. Aber was ist das für ein Instrument, was du dort hast?
Also dieses Reagenzglas mit, oder was ist das? Kennst du dich besser aus mit den Laborbezeichnungen?
Ich glaube, es ist eine Vase.
Okay, es ist eine Vase. diese Laborvase mit Strohhalm, genau, die kommt aus der letzten Probe, wo wir gesagt haben, dass die Oma, Milo, die ist in den Szenen immer mit irgendwas beschäftigt. Und da sind wir in der ersten Szene aufs Kochen gekommen, weil in der Szene vom Kochen gesprochen wird, also relativ naheliegend. Genauso in der zweiten Szene, die endet mit, was trinkst du da? Oma sagt Wasser. Also sind wir auf Wasser gekommen, sie beschäftigt sich irgendwie mit Wasser. Und ja, das habe ich tatsächlich schon mal auch eingesetzt, den Strohhalm mit einem Gefäß. Es war aber keine Vase, da war es ein Glas. Ich meine, Variationen sind immer schön. Das
klingt dann aber auch anders.
Das klingt anders und so. Genau, habe ich in einem kleinen Wassermann schon mal mit Blubbern gearbeitet und da festgestellt, dass Blubbern und Hallräume sich wunderbar vertragen und dass das einfach eine sehr tolle Atmosphäre gibt, wo wir jetzt auch das Gefühl haben, dass das bei der Oma und ihrer Baumwelt, die Oma ist ja in so einer Baumwelt angesiedelt, vielleicht ein Baum, vielleicht auch nur die Erinnerung an einen Baum oder eines Baumes. Auf jeden Fall, Bäume leben ja auch mit Wasser, also durch Wasser. Und dass es da das Wasser eine Rolle spielen kann, das gefällt mir auch und das passt, glaube ich, gut. Und das Blubbern soll uns da beschäftigen in dieser Szene, soll atmosphärisch sein und gleichzeitig ist das eine gute Beschäftigung, in so ein Glas zu blubbern. Dem guckt man, glaube ich, auch als Kind gerne zu, wenn einer so blubbert. Also nehme ich gerne wieder auf. Und ja.
Wie schaut denn so ein Entwicklungsprozess aus von einer Produktion? Kommst du mit einem, liest du das Stück und stellst dir dann eine Soundwelt vor und dann kommst du damit zur ersten Probe, oder hat die Regie dir Vorgaben gegeben? Wie sieht das aus?
Es ist total unterschiedlich. Es ist wirklich mega unterschiedlich. Es gibt Leute, die einfach sagen, machst du das? Dann mache ich das. Es gibt andere, die, wenn wir uns nicht so gut kennen, dann klare Vorstellungen haben und dann versuche ich dem nahe zu kommen. In der Arbeit merkt man dann, man kann sich irgendwie Dinge überlassen und muss sie nicht weiter besprechen und so. Hier bei Helm ist es nochmal was anderes. Ne? Ich habe hier nicht die musikalische Leitung, die hat Tom. Und da bin ich dazu eingeladen, den Live-Moment, den Live-Musik-Moment auf der Bühne zu vertreten, weil es nicht gesungen werden darf zurzeit, weil auch entschieden wurde, keine Live-Band, wie bei der ersten Inszenierung von aus den 90er, glaube ich, oder 80er Jahren sogar, zu haben, sondern eben vielleicht nur einen Musiker, weil die Songs als Playbacks quasi recycelt werden. Recycling liegt ja auch irgendwie in dem Stoff, den wir bearbeiten, schon drin. Und da ist die Vorlage sowas wie ein, also ne, wie ein Inhalt. So. Und ich bin dafür da, während der Spielszenen mit Sounds dabei zu sein, die Oma zu spielen und Verbindung zu schaffen zwischen dem Live-Moment und dem eingespielten Moment. So. Und das ist aus der Arbeit mit Kai und Opa entstanden, weil ich da mit elektronischen Sachen gekommen und die Theaterleitung, glaube ich, sich gedacht hat, wie wäre es, wenn da auf der elektronischen Ebene was passiert. So. Deswegen bin ich, glaube ich, dabei. Und weil die Verbindung von Musik und Spiel da ist, die ich dann machen kann. Genau, und deswegen ist es hier natürlich anders. Da ist die Musik liegt letztlich bei Tom und da ist eine Einladung da, biete uns was an in diesen Freiräumen, die mir da gegeben werden. Und so wie es bisher aussieht, geht das gut auf und wir verständigen uns eigentlich wortlos sehr gut. Also Tom war auf einer Probe, hat sich angehört, was da von mir kommt und jetzt hat er die Playbacks geschickt und das kommt irgendwie, finde ich, total toll zusammen. So. Ja. Und ich habe sofort wieder Lust, mit diesen Playbacks umzugehen und zu gucken, ob ich da hier und da live was dazu machen kann, während dann der Gesang ja eingespielt wird erstmal. So. Und genau, da ist es so ein Give-and-Take quasi, ne? Und mit der Regie arbeite ich wie immer. Also ich biete an, warte auf Rückmeldung und ne, jetzt Petra sagt was, so, hat aber auch hat erstmal gewartet, gehört, angenommen. Dann habe ich eigentlich viel gefragt, wie ist das eigentlich an der Stelle, an der Stelle? Und dann, genau, und jetzt kommt sie an, da finde ich, wäre schöner, die Oma würde anders. Oder da gefällt ihr eben, wenn ich so kombiniere elektronische Elemente mit so Live-Gimmicks, die ich dabei habe, so, die ich dann wiederum durchs Mikrofon ein bisschen verfremde, aber eben so, genau, da, das gefällt mir immer gut, wenn man dem Musizierenden zugucken kann. Und gerade bei Kindern ist es einfach toll, wenn dann, was macht der da? Das ist doch.
Das ist eine Quietscheente, was ist das? Das ist eine Quietscheente, warum steht die da? Ja, warum macht er das?
Wann kommt die?
Wann kommt die Quietscheente?
Eben, dass man nicht nur auf dem Computer rumtippt, sondern also dann auch trotzdem, dass ein bisschen interessanter Vorgang ist. So, ne? Das ist mir irgendwie wichtig.
Ich finde es immer ganz schön, ich sitze da neben dir und darf dir immer ab und zu bei Szenen, wo ich nicht auf der Bühne bin, direkt zugucken, wie du in deinem Computer rumtippst. Und der Bildschirm ist ganz verrückt, sieht aus wie bei so einem Tontechniker oder so mit verschiedenen Sachen, also wie wenn ich die Podcasts schneide und du sitzt da und benutzt deine Tastatur wie eine Klaviatur und machst da irgendwelche Sachen und bist ganz konzentriert und ich bin immer ganz fasziniert, wie du da sitzt und einfach irgendwelche Sachen machst und ich habe keine Ahnung. Es sind 40 kleine Tasten und Dreher und sonst was und ich bin so, ah ja, okay, gut, schön. Und jetzt spiele ich gleich mal.
Ich schaue dir auch sehr gerne zu. Also vor allem, wenn ich dann auch außen sitze und dann eben nicht spiele und dann sitzen wir uns ja quasi gegenüber. Und ich glaube, eigentlich darf ich das alles gar nicht wahrnehmen, sondern so ein bisschen in meinen Film gefangen sein. Aber ich muss dann oft lachen und grinsen, weil du auch so eine Freude dabei hast, dann irgendwie auszuprobieren. Und macht mir super viel Spaß. Auf jeden Fall entwickeln sich die Sachen nach einer Premiere für dich auch immer noch weiter, also dass du dann irgendwie hier und da irgendwie einen Sound entdeckst und ah, den will ich jetzt noch ausprobieren und
kommt mir also sehr auf die Verabredung drauf an.
Ja.
So. Also genau, wenn da Platz ist, so, dann finde ich es auch super, weiter auszuprobieren. Aber oft ist so im Theater, ist dann auch, weil die Vorstellung relativ stabil ist und dann eigentlich so in dem Rahmen der Verabredung natürlich sich Sachen verändern, sicherer, lebendiger werden oder so. Aber dass dann komplett neue Sounds dazukommen, ist eher selten. Also so, weil die Sache das dann oft nicht verträgt. Ich habe auch erlebt, dass dann auch viele SchauspielerInnen dann ganz schnell verunsichert sind, also sowas wie das klingt, ne, wenn das anders klingt oder so. Also das passiert ja eher durch Fehler. Also dass irgendwas, ich mache was falsch, vergesse eine Voreinstellung und dann klingt es plötzlich total anders und dann merkt, das ist wie ein Versprecher eigentlich, ne? So dann und der macht ja meistens was mit dem Ganzen. So. Mhm. Wenn man merkt, jemand, ups, ist nicht ganz da oder verspricht sich so ein Kollege und dann ist es ja oft, dass sich das dann so weitergibt.
Ja.
Und so ist es eigentlich auch auf der Musikebene. Wenn das dann irgendwas nicht kommt oder nicht genauso ist oder so, dann, oder im Sinne der Verabredung, selbst wenn da viel Platz ist, muss man die natürlich immer irgendwie bedienen, damit das Gefühl, wir sind hier gemeinsam mit was beschäftigt, wo wir alle uns aufeinander verlassen und so, dass das nicht gestört wird. So, ne? Das muss eigentlich immer kommen.
Es war ganz verrückt bei der Aufnahme, als wir Karl und Opa aufgenommen haben, haben wir manche Szenen dann plötzlich ohne Musik gespielt. Und du hast nur so getan, als würdest du Musik machen und wir haben gespielt und ich habe gar keinen, ich war wie draußen, ich wusste gar nicht mehr, was los ist, weil diese Soundkulisse, die du dann erschaffst, die eigentlich die ganze Zeit drunter liegt, die war weg. Und es ist wie wenn man irgendwie, ich habe das Gefühl, ich habe meine Kostüme nicht an oder so. Ich war so, hey, irgendwas ist anders, irgendwas, ach so, ja, die Musik ist weg, alles ist gut, einfach weitermachen. Das ist ganz komisch und auch genauso andersrum war der erste Moment, als du auf die Probe gekommen bist. Wir hatten ja dann schon ein bisschen geprobt und plötzlich hatte so eine Szene, die wir die ganze Zeit gespielt haben, irgendwelche Sounds drunter und es hatte plötzlich so eine Magie. Man war so, ah, okay.
Unglaublich.
Okay, krass. Das geht noch in eine ganz andere Richtung. Und das ist, da hast du, finde ich, ein ganz, ganz großes, also es ist total angenehm, weil es sich nicht draufsetzt, sondern weil es sich so drunter schiebt und das Ganze hochhebt irgendwie, deine Sounds und nicht so, hier, ich mache da jetzt noch Musik drüber, sondern andersrum. Das ist sehr, sehr schön.
Es gibt so zwei Sounds, die ich von Kai total in Erinnerung habe. Das ist zum einen dieser Alarm, der dann irgendwann losgeht, so Fliegeralarm oder ich weiß nicht, dieses. Und dann, wenn ihr zusammen tanzt, das war so eine schöne Szene. Ich fand das so, und dann ist es mit der Handgranate, oder? Dann geht das daran über. Das sind so zwei Momente, die mir total in Erinnerung geblieben sind. Und weil du sagst, es eröffnet so neue Räume, so ging es mir eben auch mit dieser blöden Geschirrspülmaschine. Ich habe 2 Wochen vor dieser Geschirrspülmaschine gestanden und immer so getan. So, wo ist das Problem? Ich muss, bei Helm spiele ich einen Vater, der zu Hause in der Küche nicht weiß, warum der Geschirrspüler nicht funktioniert. Und so beginnt dieses Stück. Und ich stand immer davor und habe irgendwelche Knöpfe gedrückt, die es nicht gibt. Und dann kamst du in die Probe und hast auf einmal diesen Sound abgespielt. Und auf einmal ist wieder ein neues Spiel entstanden. Und ich dachte, ah, okay. Also es war auf einmal, war dieser Geschirrspüler wirklich ein Geschirrspüler, mit dem ich irgendwie spielen konnte. Und das ist, war für mich ein ganz großer Schritt wieder nach vorne.
Das war, mir ging es genauso, weil ich ja auch, ich bin dann hier neu reingekommen in die Helmproduktion und das ist immer, na klar, aufregend und so. Ja. Und wie kommt man da überhaupt jetzt in die Arbeit? Ich kannte bis auf Helena keine Schauspielerin von allen und so und überhaupt in der Produktion nur, genau, Helena und Tobias. Und dann war das so ein Moment, wo ich gemerkt habe, oh, war ich total dankbar, weil wir so zusammengespielt haben, ne? So, und du sofort drauf angesprungen bist, dass das vielleicht ja auch interagieren kann und so. Und ja, ging mir genauso, dass das so ein Schlüsselmoment war, wo ich gedacht habe, ah, alles klar, okay, hier geht was. Ja, also so,
danke.
Da wird was aufgenommen und zurückgespielt, so. Und das, genau, das tut dann total gut, ne? Wo man, weil man dann so sofort einen Einstieg bekommt und genau, und daraus entstehen ja jetzt auch so andere Sachen, das 100-Punkte-Spiel oder so, also so diese Sachen, ne, das, wo wir auch ein bisschen zusammenkommen dann und so, und das ist natürlich auch sehr dankbar dann.
Auf jeden Fall. Da wünsche ich mir noch viele solcher Momente.
Oh, das wird kommen.
Da finden wir noch ganz viele.
Die Magie von Matthias hört nie auf. Bis zur Premiere. Ach Mensch, welches ist denn dein absolutes Lieblingsinstrument? Also wenn wir jetzt Gitarre und dein neues Klavier und so weiter mal beiseite legen, was ist dein... Das Instrument, wo du sagst, wäre ich ein Instrument, das wäre ich.
Uah, boah, ist das schwer. es gibt in so einer anderen Aufführung, auch eine Kindertheateraufführung in einer anderen Gruppe, mit der ich zusammenspiele, Zirkus Maria, gibt es die Frage, was ist deine Lieblingsfarbe? Und es antwortet jemand, Ich glaube, es ist ein kleiner Wassermann, genau. Und der kleine Wassermann antwortet rot. Nein, grün. Nein, blau. Blau ist meine Lieblingsfarbe. Gelb. Meine Lieblingsfarbe ist schwarz. Meine Lieblingsfarbe. Und irgendwann sagt er, alle Farben ist meine Lieblingsfarbe. So geht es mir ein bisschen mit Instrumenten. Das ist einfach... es geht mir ganz oft so, dass ich dann einfach in dem Moment, wo ich mich mit einem beschäftige, einfach liebe ich das so. Und das ist wirklich schwer. Natürlich sind es dann oft, sehne ich mich nach irgendwas. Es gibt ein chinesisches Instrument, Erhu. Das ist einfach, das ist ein sehr bekanntes Instrument dort und mit einer Saite und mit Bogen gespielt und hat einen so unglaublich emotionalen Klang. Eigentlich ist es fast, wenn ich es höre, kann ich es eigentlich fast nicht zusammenbringen mit dem Instrument, weil es fast wie Gesang klingt oder aber auch immer ein klagender Gesang fast und dann für meine Ohren. Keine Ahnung, wie das in chinesischen Ohren klingt. Aber das ist sowas, so ein Sehnsuchtsklang, wo ich denke, ja. Also da niemals komme ich mit irgendwas an diesen Klang, so, ja. Und dann hat mir tatsächlich mal ein Freund von mir so ein Ding geschenkt. Mhm. Habe ich dann auch echt schon fleißig geübt. Es ist so lustig, weil es ist, egal was ich mache, es ist nicht entfernt, auch nur annähernd irgendwas von diesem Klang zu hören. Es kratzt. Manchmal ist es auch ein bisschen wie ein Saiten, also wenn man ganz schlecht eine Geigensaite anbogt, genau. Aber auch dann ist es nicht entfernt, dieses schwebende, sagenhaft singende Geräusch. Es ist fantastisch. Es ist halt so ein Rätsel. Und
das ist eine Lebensaufgabe jetzt.
Großartig. Vielleicht finde ich irgendwann raus, dass es das Instrument gar nicht ist.
Nein, da sind einfach nur Leute, die singen und du hast es nicht verstanden.
Vielleicht ist das gar nicht das, sondern immer das andere, dieses das ist fantastisch. Also auf jeden Fall, ja, das die Sehnsucht nach dem, was man nicht kann natürlich oder nicht begreift, so ist auf jeden Fall ein bisschen mein Lieblingsinstrument. Und sonst immer das, mit dem ich mich beschäftigen darf. Ich hab eins dabei, mit dem ich mich jetzt beschäftige, weil ich demnächst mit so Räubern zu tun habe. Und da dachte ich, die können
Räubern? Vielleicht wie du hast mit Räubern?
Das Maultrommelchor könnte das vielleicht werden. Das ist so eine besondere tiefe Maultrommel. Oder hier ist das.
Willkommen in der Probe von Matthias Birne.
Naja, so Zeug. Ja.
Wahnsinn. Das Instrument war gerade zwischen den Lippen, muss man wissen.
Genau, es gibt so verschiedene Formen von Maultrommeln. Das sind so längliche und dann gibt es die man auch mit so einem Bügel die man so an die Zähne hält. Das wäre so die europäische. Und dann eben so diese asiatischen sind so länglicher. Diese hier ist eben aus Vietnam. Die kann man so schön, wenn man da so durch die Luft durchzieht, dann kann man den Ton so verlängern. Ne? Jetzt klappt es nicht. Ja.
Boah, wir genau sitzen so. Hier mit großen Augen.
Oder eben, weil ich die Vorstellung habe von den Räubern, bei Ronja Räubertochter, weil du gefragt hast,
das geht um welche Ronja. Räuber?
Ronja Räubertochter und die In meiner Vorstellung sind es die Mattis-Räuber, die mit den Maultrommeln, und die Borker-Räuber, die mit den Kasus. Mal gucken. Aber auch nur in einem Moment. So. Und vielleicht ist es auch nichts. Vielleicht wollen die das nicht und dann machen wir es nicht.
Es ist total verrückt, immer wenn ich jetzt irgendwo im Internet rumhänge und seltsame Instrumente sehe. Zum Beispiel habe ich letztens gesehen, wie jemand ein Kazoo, wo du Kazoo sagst, angeschlossen hat und es elektronisch verstärkt und verzerrt hat. Da dachte ich so, oh, das muss ich eigentlich Matthias schicken. Das wäre doch lustig. Da kann er bestimmt was mit anfangen oder es selbst bauen oder sonst was. Das ist total, weil ich jetzt durch die zweite Produktion viel mehr Wahrnehmung habe für so seltsame Instrumente, wo man so denkt, was ist das denn eigentlich, interessiert mich nicht. Und ich so, aha, und wie funktioniert das? Und so, und ich hab ja auch nach Kai und Opa eine seltsame Musikinstrumentphase gehabt und habe dann angefangen, wieder Blockflöte zu spielen, woraufhin sich meine Nachbarn beschwert haben, weil das natürlich sehr laut ist, wenn man exzessiv Blockflöte nachts spielt. Okay. Und daraufhin hat mein Bruder mir dieses lustige Instrument, was ich dir auch mal gezeigt habe, geschenkt, weil es eben nicht so laut ist wie eine Blockflöte, so ein Automaton, wo man dann so auch ohne Bünde theoretisch so nach Gefühl mal gucken kann, was da so rauskommt, so quasi ein Mini-Theremin in Notenform, ganz verrückt. Aber das gibt's auch in so großer Ausführung, dass man das verstärken und verzerren kann, und das ist großartig. Macht sehr viel Spaß. Du hast gerade eben schon erwähnt, dass du noch eine andere Truppe am Start hast, Circus Maria. Und mit Circus Maria, mit einer Produktion, hast du auch letztes Jahr den Icarus gewonnen.
Ja.
Was war das für eine Produktion?
Das war eine Produktion, das ist die Produktion von den Circus Maria Stücken, wo ich am allerwenigsten beteiligt war. Und das war das hässliche Entlein. Und genau, da habe ich im Wesentlichen einfach mitgearbeitet am Anfang und dann ein paar Einspielungen beigetragen. Spielen tun das die anderen drei Mitglieder von Circus Maria. Das sind Maria, Maria und Michael.
Und du bist?
Carlo.
Genau.
Und genau, und da macht Michael im Wesentlichen die Live-Musik. Genau, und ich, ja. Und das war ein ein Stück über Ausgrenzung im Wesentlichen. Sie sagen am Anfang, sie erzählen die Geschichte so, wie sie sie verstanden haben oder so, wie sie sie in Erinnerung haben. Mhm. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr ganz genau. Und das, genau, so erzählen sie dann das hässliche Entlein. Das heißt auch, dass es einen anderen Schluss gibt und so, also ein bisschen mit dem einen oder anderen leicht verfremdeten Moment spielt so, also da die Werktreue verlässt und so. Aber das ist auf jeden Fall erkennbar, das Märchen so. Und macht den Kindern ziemlich viel Spaß. Es gibt so performative Elemente, wo am Anfang kriegen alle einen Leuchtstreifen an die Stirn und irgendwann am Schluss gibt es einen Schwarzlichtmoment, wo dann alle merken, dass sie ja durch diesen Leuchtpunkt da auf der Stirn irgendwie verbunden sind und so. Und das ist immer, führt zu großer Freude im Theatersaal. Ich rede von Zeiten, wo noch Menschen im Publikum waren und so. Das war schon bei der Preisverleihung nicht mehr so. Mhm. Genau, da war das schon vorbei mit der großen Freude und dem Lärm im Zuschauerraum und so.
Genau. Erzähl doch mal vielleicht ein bisschen was über Circus Maria. Ich habe, als die Preisverleihung war, das mitgekriegt, dass ihr dann einen Preis kriegt, und habe natürlich auch ein bisschen gegoogelt und habe dann festgestellt, dass du alter Ego Carlo bist, ja, und so weiter. Und kann mir eigentlich unter dem Begriff performatives Kindertheater relativ wenig vorstellen, weil ich Performance immer im Kopf habe als Leute ziehen sich irgendwie aus und beschmieren sich mit Blut und liegen auf einer Eisscholle und lassen sich, also halt so im Sinne von Performance, kann nur einmal sein, kann nur einmal, entsteht im Moment und ist nicht wiederholbar und solche Sachen. Und dachte so, das ist eine lustige Mischung mit Kindern.
Ja, das stimmt, auf jeden Fall. In den Aufführungen gibt es immer Momente, die wir, also die performativ sind, die eben einmalig sind, wo das Publikum eine Rolle spielt, interaktive Momente, so, das hat nicht unbedingt mit Ausziehen oder sich beschmieren zu tun. Es hat ja sozusagen, also ja, mit dem Moment zu tun und mit einer Handlung zu tun und mit, dass man da was verbrennt zu tun und so. Und da würde ich sagen, spielt das mit solchen Momenten oder dass wir irgendwie, weiß nicht, in einem Stück musste, fing es an und dann heißt es, wir, es tut uns leid, so geht es nicht, ihr müsst euch alle nochmal umsetzen und müssen alle auf sich komplett woanders hinsetzen und so. Und ja, um dass man letztlich performative Erlebnisse noch hat, so. Und das in dieses Kindertheater mit einbringt, im Gegensatz zu Vorhang geht auf, es wird drauf geguckt und
Vorhang geht wieder zu.
Man muss still sitzen. Mhm. Also so wollten dieses Performance-Element rein, weil, und ich weiß nicht, ob du das dann auch gesehen hast, es gibt so ein Manifest von Circus Maria, eben, dass man irgendwie eben für die Kindertheater macht und dass wir das gerne machen, dass wir es machen wollen. gehört alles so zu so. Das zu dem Manifest, ja, die Augenhöhe und eben, dass man eben nicht unbedingt stillsitzen muss und so, sondern dass man auch die Beine
bewegen darf
und trampeln darf und dass man lachen darf, in die Hände klatschen und genau. Und das, um das deutlich zu machen, gibt es immer so einen Moment, wo es auch durcheinander geraten kann, wo irgendwie auch Kinder dann plötzlich auf der Bühne sind oder wo wie uns auch schon wirklich heftig vorgeworfen wurde, wir die Audience losen und genau, und wo dann aber überhaupt nicht bemerkt wurde, wir sie hinterher wieder bekommen haben, so we won them back. aber das ist dann auch nichts, sozusagen, das war dann in dem Sinne nichts mehr wert. Lost once, lost forever. Und das sehen wir eben so ein bisschen anders. Also so, dass man, genau, wenn sie gerade nicht gewonnen werden wollen, dann
ist es auch nicht so schlimm.
Dann ist es nicht so schlimm. Dann sind sie vielleicht mal irgendwie wuselig durcheinander. Wenn man das wieder hinkriegt, dann ist es, also so kann es genau das auch ein wahnsinnig schöner Moment sein. Also da entstehen halt so Sachen, dass Eltern dann sitzen bleiben, die Kinder machen irgendwas und die Eltern gucken dazu. Und es ist dann irgendwie auch Theater, finde ich so. Wenn man oder Kinder gucken Kindern zu oder genau, oder nur ein Erwachsener erbarmt sich und macht mit und dann gucken halt die Kinder zu wieder. Ich weiß nicht, ob die Situation schon mal war, aber das finde ich auch irgendwie lustig. Wäre lustig. Und ja. So, also, und darin steckt ja immer irgendwie was Performatives. Jetzt mit der neuen Situation, der ganze neue Antrag für die nächsten 2 Jahre spielt sehr stark mit dem Moment, dass man gar keinen Theaterraum mehr hat. Und da wird es dann wahrscheinlich noch sehr viel mehr in die Performance-Richtung gehen, weil wir dann mit so einem Vehikel unterwegs sind oder auch vielleicht irgendwo einen Kiosk aufbauen oder was auch immer. Und dann wird es vielleicht noch stärker in die Performance-Richtung gehen, sodass man vielleicht sogar eher weniger Theater erkennt. So.
Ja, wir sind schon fast am Ende. Also eigentlich am Ende. Hast du noch eine Frage an uns?
Ihr seid beide fest am Gripstheater, oder?
Ja.
Und würdet ihr sagen, dass ihr, würdet ihr sagen, ihr seid Interieur?
Inzwischen, glaube ich, haben wir uns dazu gemacht.
Ja.
Wir waren neu und haben sofort beschlossen, dass wir jetzt eine Stimme fürs Gripstheater und vom Gripstheater sind, durch diesen Podcast eben.
Ja.
Und das ist irgendwie so passiert. Und jetzt sind wir, glaube ich, schon irgendwie, ja. Also ich bin öfter hier als zu Hause, habe ich den Eindruck manchmal. Also bei Proben auf jeden Fall, wenn wir proben.
Ja. So. Ja, denke ich auch.
Und war das, als ihr angefangen habt mit Theater machen, eine Sehnsucht von euch? In gewissen Interieur, ich meine, ne, so irgendwo in gewissen Sinne da dazu zu gehören oder also dass man das so sagen kann, ich bin hier, ich bin so ein Stück Furniture von diesem Ort.
Absolut.
Schon, ja. Auf jeden Fall. Ich habe auch einen totalen Ensemble-Gedanken. Also ich will irgendwo dazugehören und gemeinsam irgendwas schaffen. Und das ist schon mein Streben.
Ja, ich hatte schon sehr viele Wohnzimmer in Theatern. Also ich habe in einer Spielstätte in Saarbrücken, da war ich wirklich, also da bin ich nach der Schule direkt, also ich bin nicht nach Hause gefahren, so, sondern ich bin dahin gefahren und habe da Hausaufgaben gemacht und da gearbeitet und habe da auch mal geschlafen, weil ich irgendwie den letzten Zug nach Hause verpasst habe und so. Also das war, das ist für mich, gehört es dazu, weil sonst wäre es ja ziemlich bescheuert, in dem Job zu arbeiten, weil so krasse Arbeitszeiten und da muss man das Gefühl haben, dass man auch nach Hause kommt, wenn man ins Theater geht, finde ich. Also in meinem Verständnis ist das so. Mhm. Ja. Dann machen wir jetzt nur noch schnell, zack, zack, die Assoziationsrunde. Du kannst mit einem Wort, mit einem Gedanken,
mit einem Sound,
mit einem Satz antworten auf die Wörter, die wir dir sagen. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Warum? Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Okay.
Dann legen wir los.
Schlager.
Wow.
Lieblingsbuch.
Viele.
Berlin.
1.
Klimaschutz.
1.
Schwäche für.
Panda-Bären.
Lieblingsfarbe.
Alle Farben. Zu lange überlegt.
Mist. Gripstheater.
Gripstheater.
Das war eine schöne Antwort.
Das war, der hatten wir noch nie.
Die hatten wir bisher
noch immer
nie.
Heimat, Zuhause, Ankommen. Und jetzt so Gripstheater.
Gripstheater, das ist Gripstheater.
Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das war sehr schön.
Ja.
Ich danke euch. Es hat mega geschmeckt und hat auch echt Spaß gemacht.
Vielen Dank, dass ihr das macht. Ja,
danke.
Wir sehen uns, hören uns das nächste Mal, Marcel.
Wir sehen uns nächste Woche.
Und wir sehen uns bei der nächsten Probe, Matthias.
Bis dann.
Bis bald.
Au revoir.
Ciao.
Au revoir.
Ciao, ciao.
Das war Frisches aus der Gripskantine. Ein Podcast von und mit Menschen rund um das Gripstheater. Wenn ihr Fragen, Lob, Kritik oder Gastwünsche habt, dann schreibt eine Mail an podcast.gripskantine@gmail.com.
Vielen Dank und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal aus der Gripskantine.